Domradio Sonntagslicht.
Ende der dritten Kalenderwoche, wir haben den 21. Januar. Traditionell wird am letzten Januarsonntag der ökumenische Bibelsonntag mit Gottesdiensten gefeiert. Das ist in diesem Jahr der kommende Sonntag, der 28. Januar. Ja, und wie in jedem Jahr wurden die Gottesdienstvorlagen von einer multilateralen Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland erarbeitet und die nimmt die biblische Erzählung von der Erschaffung des Menschen in diesem Jahr in den Blick. Der Bibelsonntag, der ist ein großes Projekt von verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Gesellschaften. Anliegen des ökumenischen Bibelsonntags ist, die konfessionsübergreifende Beschäftigung mit der Bibel zu fördern, weil die Bibel die gemeinsame Grundlage des christlichen Glaubens ist. Auf diese Weise sollen Menschen unterschiedlicher konfessioneller Herkunft die Bibel als Inspirationsquelle für Glauben und Leben neu entdecken. Da passt dann doch perfekt die Podcast-Bibel zu. Das ist ein Projekt, wo jeder mitmachen kann, egal wo er gerade sitzt und wohnt und steht. Man sucht sich seine Lieblingsstelle in der Bibel raus, spricht die zu Hause am PC oder mit dem Handy ein, schickt die Daten dann an das Podcast-Bibel-Team. Daraus wird dann eine Podcast-Bibel erstellt. Aktuell sind die Psalmen dran. Da gibt es noch einige Passagen, die frei sind. Mitmachen kann wirklich jeder. Infos dazu gibt es im Netz unter podcastbibel.de. Ja, und was haben wir heute noch im Sonntagslicht? Es geht um Inklusion, es geht um Kinderrechte und wir feiern Geburtstag. Und zwar der Queergemeinde im Münsterland. Das und noch einiges mehr jetzt heute im Sonntagslicht. Ich bin Olli, freue mich, dass ihr dabei seid. Dass Kinder Kinder sind und keine kleinen Erwachsenen. Dass sie in der Schule lernen sollen und nicht arbeiten. Dass sie unversehrt leben dürfen. Das klingt für uns hier in Westeuropa ziemlich logisch. Dass aber auch hier und heute in Sachen Kinderrechte auch noch einiges im Argen liegt, das hat sich zuletzt ja in der Corona-Krise gezeigt. In der Zeit der Pandemie, da ist dann bei Julia Krön die Idee gereift, ein Stück Geschichte der Kinderrechte zu erzählen, und zwar in einem Roman. Der hört auf den Namen Papierkinder und behandelt die Zeit im Herbst 1924 und folgende. 1924 ist in der Schweiz die erste Kinderrechtserklärung unterzeichnet worden, die später zur Grundlage der UNO-Kinderrechtskonvention wurde. Und da steht auch was ganz Logisches drin, direkt im ersten Satz.
Die erste Kinderrechtserklärung sagt ganz klar, dass es Kindern gut geht, dass wir die Zukunft unserer Gesellschaft auf Kinder aufbauen können. Setzt voraus, dass wir uns für die Rechte der Kinder stark machen und diese Rechte auch universell anerkennen. Und zu diesen Rechten gehören eben einerseits der Schutz vor Gefahren, aber eben auch die Teilnahme an der Gesellschaft und an dem, was sie zu geben hat.
Julia Krön sagt das. Sie hat das Buch Papierkinder geschrieben. Die Bestseller-Autorin sagt auch, sie möchte mit diesem Buch auf jeden Fall auch etwas vermitteln.
Also ich glaube, meine Botschaft ist ganz zentral auch die gleiche Botschaft letztlich dieser ersten Kinderrechtlerinnen, die ganz klar betonen, Kinder sind jetzt keine Privatsache und das Wohl der Kinder ist jetzt nichts, was ausschließlich in den Händen der Eltern liegen sollte, sondern wenn es den Kindern gut geht, geht sozusagen der ganzen Gesellschaft gut und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für Strukturen zu sorgen, in denen Kinder sicher sind, in denen sie sich entfalten können, in denen sie in einer vertrauensvollen Atmosphäre lernen können. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist auch in unserer Gesellschaft noch nicht weiter verbreitet. Man hat immer das Gefühl, ja, so Familien- und Frauenpolitik und Kinderpolitik, das ist so ein Gedöns. Das ist halt höchstens im Interesse der Eltern. Aber ich denke mir, dass man sehr, sehr viele gesellschaftliche Probleme lösen könnte, wenn man den Fokus wirklich auf das Wohl der Kinder, schon auch der ganz kleinen Kinder richtet.
Julia Krön hat das Buch Papierkinder geschrieben, rechtzeitig vor dem 100. Geburtstag der ersten Kinderrechtserklärung vom Jahr 1924 erzählt ihr Roman von drei Müttern der Kinderrechte. Ja, spannend geschrieben. Man erfährt nebenbei ein Stück deutscher Geschichte und auch europäischer Geschichte. Das Buch gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Dass Kirchen entweiht werden, das war in Bayern bisher sehr selten, doch das ändert sich dort auch gerade. Das gefällt auch dem Generalkonservator Matthias Pfeil definitiv nicht. Der Abriss von Kirchen und Kapellen, der dürfe nur der allerletzte Ausweg sein, das sagte er in einem Interview mit der KNA, der Katholischen Nachrichtenagentur. Und er sagt weiter, Gotteshäuser sind auch ungeweiht und ohne kirchliche Nutzung Identitätsräume. Ja, und das versuchen in Deutschland immer mehr Gemeinden auch zu realisieren. mit modernen Kirchen, zum Beispiel aus den 1950er oder 1960er Jahren. Die kann man nämlich, so Matthias Feil, leichter unterteilen, ohne die Raumwirkung komplett zu zerstören. Man kann in ihnen oft auch mehr Einbauten unterbringen. In München, da gibt es eine Kirche, da wurden die Räume der Pfarrei ins Innere verlegt und mit Glas abgetrennt. Im Ruhrgebiet in Recklinghausen ist ein Projekt geplant, wo aus einer Kirche ein Wohnheim für ehemals Wohnungslose werden soll. Ideen gibt's also genug. Man muss sie nur umsetzen wollen. By the way, das ganze Interview mit Matthias Feil gibt's natürlich zum Nachlesen auf domradio.de. Frank Mittmann ist katholisch getauft, zur Erstkommunion gegangen und gefirmt worden. Er war Messdiener, hat viele Zeit im katholischen Jugendtreff verbracht und dann stellte er plötzlich fest, er ist schwul und aus kirchenrechtlicher Sicht eigentlich keiner mehr, der dazugehört. Also hat er mit der Kirche gebrochen. 2019 war das, da entdeckte er dann auf dem CSD ein großes Transparent der Queergemeinde Münster. Das veränderte sein Leben. Er besuchte seinen ersten Queergottesdienst und hatte dort Tränen in den Augen und seine kirchliche Heimat wiedergefunden. Diese Art der Gottesdienste verbindet sein queeres Leben wunderbar mit der Heiligen Schrift, sagt er.
Also ich persönlich würde sagen, dass es damit zusammenhängt, dass gerade in diesen Gottesdiensten immer ein wunderbarer Zusammenhang hergestellt wird zwischen unserem Leben, also unserem queeren Leben und eben der Heiligen Schrift, die es gibt. Und das fehlt mir in anderen Gottesdiensten dann schon.
Mittmanns Geschichte ist kein Einzelfall. Unzählige Beispiele zeigen, dass christliche Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender aus Münster und der Umgebung in der Queergemeinde eine Heimat gefunden haben. Die Queergemeinde feiert in diesen Tagen ihr 25-jähriges Bestehen und ist damit eine der ältesten in Deutschland. Die Entstehung erklärt Jan Baumann. Er ist Mitglied im Pfarreirat der Pfarrei St. Josef Münster Süd.
Also vor 25 Jahren gab es Menschen und auch schon deutlich zuvor Menschen, die sich überlegt haben, wie kann sowas aussehen, ein Queergottesdienst, unter anderem eben TheologiestudentInnen und aber auch Priester, die viele Jahre zuvor eben zusammenkamen, überlegt haben und dann vor 25 Jahren diesen ersten Schritt gewagt haben.
Regelmäßig feierte die queere Gottesdienstgemeinde mit Priestern, die sich dazu bereit erklärten, bis der Gemeinde nur ein Jahr nach Beginn ein Eucharistieverbot von der Bistumsleitung erteilt wurde. Das hat sehr, sehr viele enttäuscht. Die Hälfte der Gläubigen ist weggebrochen, das sagt Jan Baumann aus Erzählungen. 5 Monate haben sie sich dann an die Wortgottesdienste gehalten, dann haben sie schnell Priester gefunden, die wieder mit ihnen die Eucharistie feierten. Und so ist es auch noch heute. Bis heute findet an jedem zweiten Sonntag im Monat eine Messe statt. Mit wechselnden Priestern, darunter auch schon mal Münsters emeritierter Weihbischof Dieter Gerlings. Baumann empfiehlt jedem, sich einfach mal einen queeren Gottesdienst anzuschauen und mitzufeiern.
Ich würde jungen Menschen empfehlen, zu uns einmal zu kommen, zur Queergemeinde, um zu sehen, dass Queersein und Kirchesein sich nicht ausschließen, sondern dass das sich sehr wohl ergänzen kann. Ja, diesen Mut möchte ich den jungen Menschen auf jeden Fall mit auf den Weg geben, da nicht die Reißleine zu ziehen, zu sagen, die können mich alle mal, sondern zu sagen, nee, es gibt Orte, wo ich hingehen kann. Und das sind wir als Queergemeinde.
Wir gratulieren zu 25 Jahren Queergemeinde in Münster. Im Sonntagslicht haben wir heute schon 25 Jahre Queergemeinde gefeiert und wir haben über 100 Jahre Kinderrechte gesprochen. Jetzt sprechen wir nochmal über eine runde Zahl. Unternehmen für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sensibilisieren. Das will der katholische Hildegardis-Verein mit dem Projekt Inklusionsguides. Dieser besteht seit über 100 Jahren und setzt sich für die Belange von Frauen ein und seit einigen Jahren auch für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Bei diesen Inklusionsguides, da begleiten Studentinnen und Absolventinnen mit Behinderungen Unternehmen, damit die inklusiver werden. Zum Beispiel die Polizei in Bonn. Da war meine Kollegin Nina Odenius und die hat uns berichtet, wie die Idee zu diesem Projekt Inklusionsguides überhaupt entstanden ist.
Ja, die Idee ist so entstanden, dass viele Frauen dem Hildegardis-Verein berichtet haben, dass sie vielen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, gerade im Übergang vom Studium in den Beruf, dass sie lange auf Jobsuche sind, dass viele Frauen mit Behinderungen auch Diskriminierungen begegnen und Vorurteilen begegnen von Unternehmensseite. Und es gab auch 2021 eine Studie von der Aktion Mensch zur Situation von Frauen mit Schwerbehinderung am Arbeitsmarkt. Und diese Studie hat diese Dinge, die ich gerade genannt habe, auch bestätigt.
Daraus schließt man dann ja, es wurde Zeit, dass es diese Inklusionsguides gibt. Wie arbeiten die?
Wir haben uns jeden Monat getroffen, entweder online oder in Präsenz bei den Unternehmen. Dann gab es auch digitale Treffen alle 2 Monate mit den Guides. Das war richtig schön, weil wir eben untereinander als Frauen mit Behinderung auch nochmal so Treffen hatten, wo wir uns austauschen konnten. Dann gab es aber auch regelmäßige Treffen mit allen 5 Unternehmen, die an dem Projekt beteiligt waren und eben uns Guides. Das war dann auch nochmal schön, weil man ja aus den verschiedenen Unternehmen hören konnte, wie denn der aktuelle Stand so ist.
Ein Jahr lang hat Nina diesen Guide, diesen Inklusionsguide begleitet und zieht ein sehr positives Fazit.
Mein persönliches Fazit ist, dass wir unglaublich viel verändern konnten. Wir haben aber auch wertvolle Kontakte geknüpft zu den Unternehmen und natürlich auch zu den anderen Guides mit Behinderung. Wir Guides haben auch nochmal Trainings bekommen, dass wir uns nochmal beruflich qualifizieren können und auch unsere Persönlichkeit weiterentwickeln. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, war, dass wir ein diverses Guide-Team waren. Also ich als blinde Frau habe ja eine sichtbare Behinderung und meine beiden Kolleginnen haben eben nicht sichtbare Behinderungen. Und das war für mich auch nochmal ganz spannend, zum Beispiel im Umgang mit Autismus. Da habe ich auch nochmal ganz, ganz viel Neues für mich gelernt. Und die Offenheit der Polizei, die hat mich besonders begeistert, weil ich das Gefühl hatte, die wollen wirklich was verändern und die sind an unserer Expertise interessiert und die lassen sich von uns da auch wirklich beraten und setzen das auch um.
Nina Odenius sagt das über ihre Zeit als Inklusionsguide bei der Polizei Bonn. Das komplette Interview gibt's natürlich bei uns im Netz auf domradio.de. Bundesweit gehen Menschen zurzeit auf die Straße. Tausende demonstrieren. Sie kommen zusammen unter dem Motto Demokratie schützen, AfD bekämpfen. Auch in Köln gab es am vergangenen Montag 30.000 Demonstrierende, die zur Demo gegen rechts da waren. Erwartet waren nur einige wenige Tausend. Kölns Stadtdechant Monsignore Robert Kleine, der war auch da und war sprachlos.
Da war ich sehr wahrscheinlich genauso überrascht wie die Veranstalter, dass man sagt, man beginnt klein und man möchte ein Zeichen setzen, aber dass das dann so ein großes Zeichen wird, ein Ausrufezeichen, dass wir in Köln schon erkennen, dass Demokratiefeinde nicht die Oberhand in unserem Land gewinnen dürfen und dass wir aufstehen müssen gegen Rassismus und gegen Ausländerfeindlichkeit und gegen antidemokratische Kräfte. Das hat sich gut gezeigt. Und wenn jetzt mit noch mehr Vorlauf am Sonntag diese zweite große Demonstration stattfindet, gehe ich davon aus, dass sie mindestens genauso gut besucht sein wird, wenn nicht sogar noch mehr sich aufmachen und sagen, jetzt setzen auch wir ganz konkret und persönlich ein Zeichen.
Auch die einzelnen Bischöfe melden sich zu Wort. Bischof Dr. Felix Gähn aus dem Bistum Münster sagt, für Christinnen und Christen ist Nächstenliebe Programm. Dazu gehört unbedingt die Achtung vor der Würde jedes Menschen. Deshalb treten wir ein für Solidarität mit allen, die aus der Not heraus ein neues Leben in Frieden und Sicherheit in unserem Land suchen. Wir unterstützen die, die Hilfe brauchen und schützen die, die bedroht, angegriffen und diskriminiert werden. Wir stehen ein für den Schutz der Schwachen, für ein friedfertiges Zusammenleben aller und für ein bedingungsloses Ja zu Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten. Wir wenden uns gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus sowie Hass und Ablehnung. In einem gemeinsamen Appell erklären sie unter Verweis auf ihr Gewissen, sie könnten die Position extremer Parteien wie der Dritte Weg, der Partei Heimat oder auch der AfD nicht akzeptieren. Wörtlich heißt es in einem Schreiben der Bischöfe aus Ostdeutschland, krude Ausweisungsfantasien für Migranten und ihre Unterstützer, die Ablehnung von Schutzangeboten für Geflüchtete, die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung, der alleinige Fokus auf Leistungsfähigkeit, die Leugnung des menschengemachten Klimawandels und die pauschale Verächtlichmachung von politischen Akteuren und Institutionen sind mit diesen Grundwerten unserer Gesellschaft unvereinbar. Wenn sich Kirche politisch äußert, das ist klar, dann ist das heikel. Kirche macht ja bekanntermaßen keine Parteipolitik. Die Demonstrationen, die richten sich gegen die AfD unter dem Motto Demokratie schützen, AfD bekämpfen. Da kann man schon sich die Frage stellen, wie klar kann und sollte sich die katholische Kirche äußern, wenn es um eine politische Partei geht. Nochmal Monsignore Robert Kleiner aus dem Erzbistum Köln.
Also ganz klar ist, dass wir diese Demonstration unterstützen gegen die Positionen der AfD. Das ist natürlich ein Schlagwort. Es geht vor allem für uns auch darum, Demokratie zu schützen, und es geht darum, die Würde des Menschen zu schützen. Und all das, was unserem Menschenbild widerspricht, dagegen stehen wir auch auf. Das gibt unterschiedliche Bereiche, aber hier ist ganz klar, es geht darum, dass wir nicht nationalistisch denken dürfen, dass wir nicht völkisch denken dürfen, dass wir nicht mit Ressentiments arbeiten, Angst machen, und vor allem, was mich immer wieder ärgert, gerade auch bei Vertretern dieser Partei, ist eine Hetze, eine Polemik, ein Populismus. Und dagegen müssen wir aufstehen, denn manches erinnert mich wirklich an dunkle Zeiten. Das, was an Antisemitismus aufkommt, all das wird, glaube ich, geschürt. Und da müssen wir schauen, dass in unserer Gesellschaft nicht so eine Spaltung ist und dass vor allem Menschen sagen, naja, die Demokratie, wir brauchen jetzt mal eine starke Hand. Nein, die brauchen wir nicht. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einer freiheitlich-demokratischen, in einem solchen Staat lebe. Und natürlich sind wir als Kirche jetzt nicht an eine Staatsform gebunden. Aber ich glaube, man muss erkennen, dass die Demokratie unter diesen Staatsformen wirklich die beste ist. Und dazu gehört ja auch, dass wir demonstrieren können.
Wahre Worte von Monsignore Robert Kleine. Die Demonstrationen gegen die AfD werden nicht nachlassen. Das ist gut so. Und genau aus diesem Grunde haben wir hier im Sonntagslicht deiner Portion guter Nachrichten jetzt einen ziemlich intensiven Impuls. Eingesprochen für euch von Tim Helsen.
Die Inspiration.
Es fing nicht mit Gaskammern an. Es fing an mit einer Politik, die von wir gegen die sprach. Es fing an mit Intoleranz und Hassreden. Es fing an mit der Aberkennung von Grundrechten. Es fing an mit brennenden Häusern. Es fing an mit Menschen, die einfach wegschauten.
Ein Text, der nachdenklich macht. Der Autor ist unbekannt. Und jetzt noch ein kleiner Programmteaser auf die kommende Woche. Vom 22. bis 27. Juni haben wir den Benediktinerpater Anselm Grün aus der Abtei Münster-Schwarzach bei uns im Programm. Jeden Morgen um 7:45 wird er nämlich das Tagesevangelium für uns lesen und auslesen. Anschließend natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Das ist übrigens auch das Sonntagslicht, ein Podcast, den gibt es nächste Woche wieder. Empfehlt uns gerne weiter. Bis nächste Woche. Sagt Tschüss, euer Olli.